in Christus, liebe Geschwister. Mein Thema für diese Stunde: Fleisch und Blut kann das Königreich nicht zugelost werden. Den Zweiflern an die Auferstehung in der Gemeinde zu Korinth verdanken wir das kostbare 15. Kapitel des ersten Korintherbriefes. Paulus weist nach, dass Christus den Schriften gemäß für unsere Sünden starb, dass er begraben wurde und am dritten Tag auferweckt worden ist, wofür es zu der Zeit, als der Brief geschrieben wurde, noch viele Zeugen gab, die dem auferstandenen Herrn begegnet waren. Wäre Christus nicht auferweckt worden, so wäre unsere Heroldsbotschaft inhaltslos. Das heißt leer und vergeblich, schreibt Paulus. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt worden, der Erstling der Entschlafenen. Mit seiner Auferstehung wurde das Fundament für das Königreich Gottes gelegt. Das Königreich Gottes wird einst das dem Vater durch den Sohn untergeordnete All umfassen. Wenn Christus die Königsherrschaft seinem Gott und Vater übergeben haben wird, wenn er jede Oberherrschaft und jede Obrigkeit und Macht aufheben wird, damit Gott alles in allen sei. Jedoch kann Fleisch und Blut das Königreich Gottes nicht zugelost werden, ebenso wie die Vergänglichkeit nicht der Unvergänglichkeit zugelost werden kann. Dennoch spielt das Fleisch in Gottes Heilsplan eine wichtige Rolle. Mit Fleisch bezeichnet die Schrift den vergänglichen seelischen Menschen. Gesät wird in Vergänglichkeit, auferweckt wird in Unvergänglichkeit. Gesät wird in Unehre, auferweckt wird in Herrlichkeit. Gesät wird in Schwachheit, auferweckt wird in Kraft. Gesät wird ein seelischer Körper, auferweckt wird ein geistlicher Körper. Bekannte Worte aus dem 15. Kapitel des ersten Korintherbriefes. Liebe Geschwister, wie meisterhaft Gott es nun vermag, das Fleisch zur Erfüllung seines Heilsplanes zu gebrauchen und wie weisheitsvoll er dies in seinem Wort offenbart, ist das Thema meines Wortdienstes. Der Blick in eine Konkordanz unter dem Stichwort Fleisch gibt eine lange Liste von Vorkommen dieses Wortes in der Heiligen Schrift. Eine nähere Betrachtung dieser Schriftstellen lässt dabei viel Negatives erkennen. Zum Beispiel: die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, Römer 8, Vers 7. Oder: der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt dabei überhaupt nichts, sagt Jesus. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Johannes 6, 63. An anderer Stelle heißt es: alles Fleisch ist Gras und alle seine Herrlichkeit wie die Blume des Grases. Verdorrt ist das Gras und die Blume fällt ab. 1. Petrus 1, 24. Betrachtet man diese Aussagen der Heiligen Schrift, so könnte man den Eindruck haben, Gott sei mit der Erschaffung des Menschen aus Fleisch und Blut etwas misslungen. Jedoch schließt der Bericht über die Wiederherstellung der Erde mit allem, was auf ihr ist, ab, mit den Worten, und Elohim sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. 1. Mose 1,31. Nicht nur gut, sondern sehr gut. Dazu zählt auch die Erschaffung des Menschen aus Fleisch und Blut. Bruder Knoch schrieb dazu, ich zitiere aus UR 2006, Seite 156. Dort heißt es, an sich war anfangs alles sehr gut, bis auf die von außen kommende Verlockung, die die Gelüste des Fleisches erregte und es zum Fehltritt bewog. In Eden war die ganze Umgebung des Menschen darauf ausgelegt, ihm körperliches Wohlsein zu sichern. Nichts bekümmerte seine Seele und er kannte nichts Böses. Der Vorschlag der Schlange war notwendig, um sein Fleisch gegen Gott aufzureizen. Augenscheinlich war die Veranlagung dieses Fleisches schon damals wie heute Auflehnung gegen Gott. Sonst hätte Eva der Einflüsterung des Versuchers mit Abscheu widerstanden. Es war nicht fähig, Gott zu gefallen. Es war dem Gesetz Gottes nicht untertan. Römer 8, 7 bis 8. Diese Züge sind nicht die Folge von Sterblichkeit und Sünde. Sie wohnten dem Fleisch wesenhaft inne. Es war der Schöpfer, der ihm diese Veranlagung eingepflanzt hatte. Soweit das Zitat nach den Worten unseres verehrten Lehrers Adolf Ernst Knoch. Gott ist der Gott des Lebensgeistes allen Fleisches. In seiner Hand ist die Seele alles Lebendigen und der Lebensatem alles menschlichen Fleisches. So bezeugt es Gottes Wort in 4. Mose 16, 22, Jeremia 32, 27 und Hiob 12, Vers 10. Für alle Menschen die im kommenden Äon auf der Erde leben werden, steht geschrieben, alles Fleisch soll seinen heiligen Namen segnen für den Äon und weiterhin. Und sehen wird alles Fleisch das Heil Elohims. Auch wird alles Fleisch erkennen, dass Jehweh der Herr ist. Das sind Worte aus Psalm 145, 21, aus Jesaja 40, 5 und Hesekiel 21, Vers 10. Diese Worte der Heiligen Schrift weisen in die Zukunft des tausendjährigen Friedensreiches auf dieser Erde. Ein Blick in die Vergangenheit dagegen lässt uns wissen, Jehweh Elohim sah die Erde und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seine Wege auf der Erde verderbt. Darum sprach Gott zu Noah, die Zeit des Endes allen menschlichen Fleisches ist vor mich gekommen. Zu der Verderbtheit der Erde, circa 1600 Jahre nach ihrer Wiederherstellung, führte die im Fleisch der Menschen wohnende Sünde. Darum wurde ein Gericht notwendig, von dem Petrus schreibt, dass Gott die ehemalige Welt nicht verschont hat. Nur Noah, einen Herold der Gerechtigkeit, bewahrte er, als er die Überflutung über die Welt der Ruchlosen brachte. 2. Petrus 2, Vers 5. Mit 8 Seelen begann Gott einen neuen Äon. Wiederum mit Menschen aus Fleisch und Blut. Menschen, die unter der Schwachheit des Fleisches, Römer 6, 19, Galater 4, 13, die unter der Schwachheit des Fleisches stehen, was schon bald an ihren Taten offenbar wird, wie aus den Berichten über die Chroniken der Menschheitsgeschichte im ersten Buch ersichtlich ist. Wir stellen fest, Gott erschuf nach der großen Flut keinen neuen, besseren Menschen, gedenkt aber in seiner Barmherzigkeit daran, dass alle Menschen Fleisch sind. Psalm 78, 38, 39. Fleisch bezeichnet in der Heiligen Schrift nicht nur den weichen Stoff eines animalischen Körpers, die Vereinigung von Fleisch, Blut und Knochen. Als Sprachfigur des Nahzusammenhangs wird es für den ganzen Menschen angewandt. Durch die Begierde ist das Fleisch die Schwachstelle der Menschen für sein Fehlverhalten in seiner Beziehung zu Gott, zu seiner Umwelt und zu sich selbst. Fleisch steht in der gesamten Heiligen Schrift für Vergänglichkeit und Auflehnung gegen Gott, was zur Folge hat, dass der Geist zwar das Verlangen hat, das Fleisch aber schwach ist. Matthäus 26, 41. Satan, die uralte Schlange, wusste um die schwache Stelle des Menschen und weckte in Eva die Begierde des Fleisches. Eva sah, dass der Baum gut zur Nahrung war und dass er den Augen Gelüste machte und begehrenswert war. Als Baum, der klug macht. 1. Mose 3, Vers 6. Daraufhin vollzog sich, was Jakobus in die Worte fasst, ein jeder aber wird versucht, wenn er von der eigenen Begierde hinweggezogen und gelockt wird. Danach empfängt die Begierde und gebiert die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie völlig verendet ist, erzeugt den Tod. Jesus sagte zu den Jüngern, denn von innen, aus dem Herzen der Menschen gehen üble Erwägungen hervor. Hurerei, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Betrug, Ausschweifung, neidisches Auge, Lästerung, Stolz, Unbesonnenheit. All dies Böse geht von innen aus und macht den Menschen gemein. So lesen wir es, Markus 7, 21 bis 23 und Matthäus 15, Vers 19. Die Begierde des Fleisches führte zum Ungehorsam gegen Gottes Gebot und damit zur Sünde, die den Tod für Adam und seine gesamte Nachkommenschaft zur Folge hat. Der Mensch war durch sein Fleisch unter das Gesetz der Sünde und des Todes gekommen. Liebe Geschwister, verstehen wir darum die große Bedeutung, die in den Worten liegt, dass Gott seinen eigenen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches, der Sünde und um der Sünde willen auf diese Erde gesandt hat? Römer 8, 2 und 3. Und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Und wir schauten seine Herrlichkeit wie die Herrlichkeit des einzig Gezeugten vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1,14. Ist nicht darum anerkannt groß das Geheimnis der Frömmigkeit? Er, der geoffenbart wurde im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von Boden, geheroldet unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Diese Worte stehen 1. Timotheus 3, Vers 16. Diese Wahrheit zu unterschlagen, dass der Sohn Gottes ins Fleisch gekommen ist, bemühten sich die Finsternismächte von Anfang an. Schon zu der Zeit, als der Apostel Johannes an die Gläubigen aus der Beschneidung seinen ersten Brief schrieb, ermahnte er sie eindringlich mit den Worten: Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgezogen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Doppelpunkt. Jeder Geist, der Jesus Christus als im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der Jesus den Herrn nicht als im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichristes, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und nun schon in der Welt ist. 1. Johannes 4, 1 bis 3. Auch in seinem zweiten Brief, in Vers 7, schreibt Johannes: Denn viele Irreführer sind in die Welt ausgegangen, die Jesus Christus nicht als im Fleisch kommen bekennen, und in diesem zeigt sich der Irreführer und der Antichrist. Mit der Dahingabe seines Sohnes gibt Gott der Welt das wahrhafte Brot Gottes. Darum konnte Jesus in den Tagen seiner Fleischwerdung seinen Jüngern sagen: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat äonisches Leben. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Johannes 6, 54 bis 56. Für viele von seinen Jüngern war dies ein hartes Wort und ein Grund zum Murren. Heute wird in der ganzen Welt der Fleischwerdung Jesu zwar gedacht, aber der eigentlichen Bedeutung nur wenig Beachtung geschenkt. Mit viel seelischem Aufwand feiert man seine Geburt, das Kind in der Krippe. Für Geschäftstüchtige ein willkommener Anlass, die Kauflust der Menschen anzureißen, um viel Gewinn zu machen. So geschieht es heute wie schon damals in Korinth, wo es auch viele gab, die das Wort Gottes verschacherten. So lesen wir es, 2. Korinther 2, Vers 17. Liebe Geschwister, der Begierde und den Werken des Fleisches steht die Frucht des Geistes gegenüber. Die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber ist Leben und Friede. Römer 8, Vers 6. Geist und Fleisch sind in Gottes Heilsplan die beiden Komponenten, die sich wie der Plus- und Minuspol in der Physik gegenüberstehen, in welcher Gottes Kraftwirkungen vor den Augen der gesamten Schöpfung zum Ausdruck kommen. Wie ein roter Faden zieht sich diese Wahrheit durch alle Briefe des Apostels Paulus. Das Wort Fleisch bzw. fleischlich kommt in seinen Briefen über 60 Mal vor. Gott hat uns, die wir einst Fremde und Feinde gewesen sind, im Körper seines Fleisches durch seinen Tod ausgesöhnt, um uns heilig, makellos und unbeschuldbar vor seinem Angesicht darzustellen. Kolosser 1, 22. Schon vor dem Niederwurf der Welt wurden wir in ihm auserwählt, heilige und makellose vor seinem Angesicht zu sein. Einst aber, als Ungläubige, gingen wir alle in den Begierden unseres Fleisches einher und taten den Willen unseres Fleisches und unserer Denkart. Von Natur aus waren wir Kinder des Zorns, wie auch die übrigen Menschen. Jedoch trat Gottes Gnade in unser Leben, weckte in uns das Verlangen, nach Gottes Willen zu leben. Dabei durften wir erkennen, dass aus Gesetzeswerken, das heißt aus eigenem menschlichen Bemühen heraus, überhaupt kein Fleisch vor seinen Augen gerechtfertigt werden wird. Weil durch Gesetz nur Erkenntnis der Sünde kommt. Das Evangelium Gottes aber, welches er dem Apostel Paulus geoffenbart hat, sagt dazu, denn das dem Gesetz Unmögliche, worin es durch das Fleisch schwach war, vollbrachte Gott. Seinen eigenen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und um der Sünde willen senden, verurteilte er die Sünde im Fleisch, damit die Rechtsforderung des Gesetzes in uns erfüllt werde, die wir nicht fleischgemäß wandeln, sondern geistgemäß. Römer 8, 3 und 4. Im Glauben an das, was Gott tat, er sandte seinen Sohn im Fleisch und verurteilte die Sünde im Fleisch, und dem sich daraus ergebenden Wandel, der nicht mehr fleischgemäß, sondern geistgemäß sein soll, liegt die Herausforderung unserer Mitwirkung in Neuheit des Lebens zu wandeln. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches keinesfalls vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist aber gegen das Fleisch, diese beiden widerstreben einander, damit ihr nicht das tut, was ihr etwa wollt. Galater 5, 16, 17. Eindeutig ist unsere Stellung in Christus. In Christus sind wir Erwählte, Gerechtfertigte, Versöhnte. Zu dieser unserer Stellung in Christus konnten wir nichts beitragen. Wir sind in der Gnade Gerettete. Wir hörten das heute Morgen. Es ist das Thema unserer Woche. Wir sind in der Gnade Gerettete und dies nicht aus uns, sondern Gottes Nahegabe, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Unsere Stellung in Christus. Unser Wandel aber ist im Herrn. Und dieser Wandel soll nicht mehr dem Fleische gemäß, sondern geistgemäß sein. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber ist Leben und Friede. Die aber im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. So lesen wir es im Römerbrief, 8. Kapitel, Verse 6 und 8. Was befähigt uns nun zu einem Wandel im Geist? Die Antwort darauf finden wir im 6. Kapitel des Römerbriefes. Unsere alte Menschheit wurde zusammen mit Christus gekreuzigt. Damit wurde der Körper der Sünde unwirksam gemacht. Indem wir damit rechnen, mitgekreuzigt, mitgestorben und mitbegraben zu sein, darum gegenüber der Sünde tot sind, liegt die Kraft zu einem Wandel in Neuheit des Lebens. Römer 6, Vers 11. Darum heißt es auch in Galater 5, Vers 24, die aber Christus Jesus angehören, kreuzigen das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden. Dabei handelt es sich nicht um einen einmaligen Vorgang. Was auch aus der grammatischen Form des Wortes kreuzigen hervorgeht. Dieses Wort steht im Aorist, also in zeitloser Tätigkeitsform und weist damit darauf hin, dass das Ablegen unseres alten Menschen immer wieder aufs Neue vollzogen werden muss. Das Gesetz ist zwar heilig und das Gebot heilig, gerecht und gut, jeder Mensch aber fleischlich unter die Sünde verhandelt. Römer 7, 12 und 14. Alle eigenen Bemühungen führen nur zu der Erkenntnis, die Paulus in Römer 7, Vers 18 in die Worte fasst, denn ich weiß, dass in mir, das heißt, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen liegt neben mir, aber das Treffliche auszuführen gelingt mir nicht. Was uns Gläubige allein frei macht, ist die Gnade. Sowohl die rettende Gnade, die uns in Christus hinein versetzt, als auch die erziehende Gnade, zu einem Gott wohlgefälligen Wandel im Herrn. Liebe Geschwister, aus dem bisher Gesagten mögen wir erkennen, wie weisheitsvoll Gott das Fleisch zur Erfüllung seines Heilsratschlusses gebraucht. Die Lösung aller Probleme auf dieser Erde, um die man sich heute ernsthaft weltweit vergeblich bemüht, werden ein gutes Ende finden, wenn Gott seinen Geist auf alles Fleisch ausgießen wird, wie er verheißen hat. Joel 3,1 und Apostelgeschichte 2, Vers 17. Denn alles Fleisch soll kommen, um anzubeten vor mir in Jerusalem, sagt Jehwe. Jesaja 66, 23. Sein Volk Israel hat seit vielen Jahrhunderten die Verheißung, dass Jehwe ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben wird. Er wird das steinerne Herz aus ihrem Fleisch wegnehmen. Hesekiel 36, 26. Gottes Macht, Weisheit und Größe steht unendlich weit über allem menschlichen Tun. Das vom Fleisch Gezeugte ist Fleisch und das vom Geist Gezeugte ist Geist. Johannes 3, 6. Darum gibt Gott auch seine Ehre keinem anderen, damit sich überhaupt kein Fleisch vor den Augen Gottes rühmen könnte. 1. Korinther 1, 29. Obwohl es unter den Gläubigen bis zum heutigen Tag viele gibt, die sich dem Fleische nach rühmen. So lesen wir es, 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 18. Ich komme zum Schluss und möchte unseren Blick noch einmal auf Worte der Heiligen Schrift lenken, die Gott einstmals an sein Volk Israel richtete. Beim Propheten Jeremia lesen wir in Kapitel 17, so spricht Jehwe: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz von ihm weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Gesegnet ist der Mensch, der auf Jehwe vertraut und dessen Vertrauen Jehwe ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, Jehwe, bin es, der das Herz erforscht. Jeremia sprach diese Worte in schwerer Zeit. Es waren die Jahre, bevor Israel in die babylonische Gefangenschaft geführt wurde. Israel als Volk sollte seine Hilfe nicht bei den umliegenden fremden politischen Menschen suchen, also auf Fleisch vertrauen, sondern seine Hilfe ganz auf Jehwe setzen. Seine Hilfe auf Gott zu setzen und nicht auf Menschen zu vertrauen, hat seine Gültigkeit für jeden Menschen bis in unsere Zeit. Israel verlor die von Gott verheißene Hauptschaft über die Völkerwelt. Statt zum Haupt wurde es durch seinen permanenten Ungehorsam zum Schwanz unter den Nationen, wie das Mose ihnen schon vorausgesagt hatte. Wir lesen das in 5. Mose 28, Vers 13 und 44. Nachdem Israel auch seinen Messias verworfen hatte, wurde es von Gott beiseite gesetzt, gleichsam dem Hurer in Korinth, der dem Satan zum Ruin des Fleisches übergeben werden sollte, damit der Geist am Tag des Herrn Jesus gerettet werde. 1. Korinther 5, Vers 5. Heute aber regiert die Gnade Gottes, damit auch das Leben Jesu in unserem sterbenden Fleisch offenbar werde. 2. Korinther 4, 11. Denn wiewohl wir im Fleisch wandeln, führen wir nicht Krieg dem Fleische nach. Sind doch die Waffen unseres Krieges nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott. Zum Einreißen von Bollwerken, wenn wir Vernunftschlüsse einreißen und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. 2. Korinther 10, 3 bis 5. Mit Nachdruck sagte es der Apostel den Korinthern, seinen Brüdern und damit auch uns heute, dem Fleisch und Blut kann das Königreich Gottes nicht zugelost werden, noch wird der Vergänglichkeit die Unvergänglichkeit zugelost. Darum sollten wir nicht in unser Fleisch sehen, sondern in den Geist. Denn wer in den Geist seht, wird aus dem Geist äonisches Leben ernten. Wenn wir nun das Edle tun, so lasst uns nicht entmutigt werden. Denn zu seiner Zeit Zu seiner gebührenden Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So schrieb es Paulus an die Galater im 6. Kapitel. Gott ist getreu. Die Körper unserer Erniedrigung aus Fleisch und Blut wird der Herr umwandeln, um sie dem Körper seiner Herrlichkeit gleich zu gestalten, gemäß der Wirkungskraft, die ihn befähigt, auch sich das All unterzuordnen. Philipper 3, 20 bis 21. Weil dem Fleisch und Blut im überhimmlischen Bereich das Königreich Gottes nicht zugelost werden kann, werden beim Kommen unseres Herrn die in Christus Entschlafenen und auch wir, die Lebenden, von der Sterblichkeit zur Unsterblichkeit verwandelt werden. Alle Zeit werden wir mit dem Herrn zusammen sein. In dieser Erwartung, liebe Geschwister, dürfen wir einander zusprechen. Amen.